Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Corona kostet Jobs und Lebensperspektiven in Schlüsselindustrien und darüber werden wir gleich einiges hören. Und Corona kostet viel Geld im Gesundheitswesen, wie das die Krankenkassen trifft. Darüber reden wir gleich. Außerdem ein Thema, die Allianz, die bietet jetzt Lebensversicherungen an, bei denen man nicht mal mehr rauskriegt, was man eingezahlt hat. Und wir beginnen die Sendung wie immer an der Börse in Frankfurt mit Jan Plate. Herr Plate, gestern haben wir noch gehört, dass die deutsche Industrie wieder mehr Aufträge bekommen hat im August. Heute kehrt dann eher Ernüchterung ein. Die Industrie hat quer durch alle Sparten trotzdem weniger produziert als noch im Juli. Also die Industrieproduktion, die lief schlechter als erwartet. Hat sich das im DAX insgesamt niedergeschlagen?
Also das hilft nicht unbedingt. Das Bundeswirtschaftsministerium geht zwar nur von einem kurzen Dämpfer aus, allerdings hingegen ist der DIHK, also der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, da ein bisschen vorsichtiger. Die Nachholeffekte, die scheinen wohl auszulaufen. Ja, und der Blick in die USA, da will ja US-Präsident Donald Trump vor der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über ein Corona-Hilfspaket verhandeln. Manche sehen das als Verhandlungstaktik, zumal ja Trump jetzt auch schon dann auf einen 25 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Airlines, also für die Fluggesellschaften, pocht, um da Arbeitsplätze zu retten. Also etwas hin und her, wie auch beim DAX, der ist zwar im Plus gestartet, jetzt allerdings im Minus mit einem halben Prozent bei 12.840 Punkten.
Also der DAX unentschlossen oder eher Minus, wie Sie gesagt haben. Dabei hat die Annäherung an die 13.000 gestern schon dazu geführt, dass einige die gern beschworene Jahresendrallye kommen gesehen haben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die jetzt noch kommt?
Dazu habe ich das Börsengespräch mit Martin Utschneider kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Martin Utschneider ist beim Privatbankhaus Donner & Reuschel der Leiter der sogenannten technischen Marktanalyse und ordnet allerdings eben auch alles in die aktuelle Corona-Situation ein. Also Stichwort Jahresendrallye. Was ist da dieses Jahr anders, was die Regel brechen oder vielleicht auch bestätigen könnte, zumal eben US-Präsident Donald Trump einem Corona-Hilfspaket ja vor der Wahl eine Absage erteilt hat.
Bei Donald Trump, da ist es ja immer so, er lässt was verlautbaren oder verlautbart, twittert es und ein paar Tage später revidiert es vielleicht wieder. Ich gehe mal jetzt davon aus und glaube an das Gute. Ich glaube schon, dass Donald Trump daran gelegen ist, dass sein Wahlkampfindikator oder sein Indikator, das ist ja der S&P 500, jetzt in den letzten 3 Monaten nochmal eine deutliche out bzw. zumindest eine positive Performance hinlegt.
Technologiewerte, gerade in den USA, die sind ja schon sehr gut gelaufen. Mancher fürchtet da sogar eine Blase bei Apple, Facebook, Amazon oder vielleicht auch Google. Wie sehr sind die Technologieaktien sozusagen überkauft oder haben doch noch vielleicht ein bisschen Potenzial nach oben?
Rein fundamental betrachtet, hier ist noch Wachstumspotenzial da. Die Aktien sind per se übergeordnet nicht überbewertet. Der Nasdaq hat ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis von 23. Und wenn man dann noch zu Rate zieht, dass wir über die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre sowohl in Amerika als auch bei uns in Europa ein Niedrigzinsniveau haben werden, dann sind das die Aktien, die auch mittel- bis langfristig weiterhin gesucht werden.
Wenn wir einen Vergleich USA und Deutschland wagen, könnte die Jahresendrallye da in Deutschland oder USA stärker ausfallen?
Die Jahresendrallye ist im direkten Vergleich in den USA immer stärker ausgefallen, wenn es eine gab. Der Durchschnitt lag hier bei 13,6% beim S&P 500, wenn man das seit 1950 zurückrechnet. Beim DAX waren es die letzten 50, 60 Jahre roundabout immer so um die 6,1%. Also hier werden wir, wenn die Jahresendrallye eintritt, sicherlich eine Outperformance der US-Werte gegenüber dem deutschen und dem europäischen Markt sehen.
Welche Branchen könnten denn in diesen Zeiten bei einer Jahresendrallye mehr, welche weniger gefragt sein?
Also ganz klar an erster Stelle natürlich die Technologiebranche. An zweiter Stelle oder gleichbedeutend würde ich natürlich jetzt gemessen an der aktuellen Corona-Situation Pharma- und Biotech-Branche sehen, aber auch die Chemiebranche. Und was sicherlich immer gefragt wird und immer wieder gefragt sein wird, und wir sahen das auch in der Hochphase der Corona-Pandemie, Epidemie, beziehungsweise jetzt auch am Jahresende, das ist Food and Beverage, also Nahrungsmittel und Getränke.
Fazit zur Jahresendrallye, so aus Ihrer Profisicht, ist da generell an der Regel was dran und wie hoch sind die Chancen in diesen Corona-Zeiten für eine Jahresendrallye?
Die Jahresendrallye gehört ganz klar zu den Saisonalitäten dazu, nur man darf sich nicht blind darauf verlassen. Wenn sie läuft, dann ist es schön. Wenn sie nicht eintritt, dann sollte man aber auch nicht davor scheuen, seine Gewinne mitzunehmen oder Risiken aus dem Depot zu nehmen.
Wie groß sehen Sie beim DAX die Chancen für eine Jahresendrallye?
Ja, die sehe ich jetzt, so sage ich mal, auch bei knapp 65%. Die wirtschaftlichen Daten waren ja zuletzt wieder etwas mau, aber er ist technisch bei 12.500 und bei 12.800 sehr gut unterstützt. Das heißt, die Chance ist da, aber dieses durchschnittliche Plus von 6,1% der letzten Jahrzehnte, das sehe ich für 2020 leider nicht in der Prognose.
Martin Utschneider von der Privatbank Donner und Reusche. Schauen wir kurz nochmal auf den DAX allgemein, Herr Plate. Schauen wir dann nochmal auf Continental.
Ja, da heißt es, dass unter anderem Unternehmensanteile verkauft werden sollen. Dabei soll es um bestimmte Einheiten des Automotive-Geschäftes gehen, einschließlich Teilen der Antriebssparte Vitesco. Das hat der Conti-Chef Elmar Degenhardt zumindest laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Das Reifengeschäft, das soll davon nicht betroffen sein. Ja, und die Continental-Aktien, die halten sich zumindest etwas besser als der Gesamtmarkt, also besser als der DAX. Conti-Aktien kaum verändert, während der DAX ja rund ein halbes Prozent nachgibt.
Daimler hat ja gestern präsentiert, wohin die Reise gehen soll. Da war da mehr Luxus auf dem Schirm, aber zugleich ein stärkerer Fokus auf E-Autos. Der Betriebsrat, der ist da sehr skeptisch. Wie sieht es denn heute für die Daimler-Aktie aus?
Also die Aktionäre sind da weiter eher zurückhaltend. Das war ja gestern auch schon nach der Strategiepräsentation zu sehen. Daimler will und muss sparen, andererseits soll und muss in die Elektromobilität investiert werden. Nachdem gestern die Daimler-Aktie den anderen Autowerten hinterhergefahren ist, naja, tut sie sich auch heute ein bisschen schwer. Allerdings heute ähnlich wie die anderen Autobauer. Die Papiere von Daimler, BMW oder Volkswagen, die geben durchschnittlich ein halbes Prozent nach und damit liegen sie im Grunde genommen ähnlich auch wie der Gesamtmarkt, also wie der DAX.
Und die Covestro-Aktie, die lief auch noch ganz gut.
Ja, die Aktie erholt sich etwas von den jüngsten Verlusten, als ja eine Übernahme und eine Kapitalerhöhung angekündigt wurde. Manche hat gesagt, diese Übernahme, die Covestro da plant, wird ein bisschen auch als teuer angesehen. Kapitalerhöhung bedeutet ja immer, dass neue Aktien ausgegeben werden. Das bedeutet dann weniger Gewinn je Aktie. Da war es noch unten gegangen für die Covestro-Aktie. Jetzt kann sie sich da etwas erholen. Covestro mit einem Plus von 2,5%.
Und Herr Plate, gucken wir nochmal kurz auf die Anleihen, Gold und den Euro.
Der Euro bewegt sich bei $1,1761. Die deutschen Staatsanleihen heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0,52%. Und der Goldpreis fällt recht deutlich um fast $30, notiert bei rund $1,884.
Danke, Jan Plate an die Börse nach Frankfurt. Und wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, die Industrieproduktion ist im August zurückgegangen. Stark betroffen sind vor allem die Autohersteller. Dazu muss man wissen, schon vor Corona lief es nicht gut. Jetzt kommt es mit voller Wucht auch bei den Zulieferern an. Continental, vor noch gar nicht langer Zeit einer der Stars im DAX, schließt ein komplettes Reifenwerk und wird 13.000 Leute in Deutschland entlassen. Bosch schließt zwei Werke und kürzt die Arbeitszeit. Die Metallarbeitgeber in Baden-Württemberg, die sich Südwestmetall nennen, die sind wirklich alarmiert. Katharina Thoms.
Nein, die Lage ist nicht besser als im Sommer. Für den Südwestmetall-Geschäftsführer ist sie höchstens
weniger schlecht, als dass sie besser geworden ist,
sagt Per-Michael Dick in der Online-Pressekonferenz der Arbeitgebervereinigung in Baden-Württemberg. Knapp 350 Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie hier haben mitgemacht bei der Umfrage des Verbands und fast jeder Zweite sieht kein Ende der Produktionskrise. Corona, ein klarer Beschleuniger des generellen Umbaus in der Industrie. Im Moment, so Südwestmetall-Bezirkschef Ralf Wurster, erlebe man
eine nie vorher dagewesene Situation. Also in den meisten Unternehmen, die wir vertreten, sind wir seit Monaten nur noch dabei, gemeinsam mit Geschäftsleitungen und Betriebsräten nach sozialverträglichen Lösungen zu suchen.
Lösungen, dazu gehört immer noch meistens Kurzarbeit. 2/3 der Betriebe nutzen sie aktuell und ähnlich viele wollen das auch weiter tun. Die ganz harten Monate seien zwar vorbei, für den baden-württembergischen Autozulieferer Harald Marquardt waren das die schlechtesten Monate seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber er warnt vor dem, was da noch kommt, mit der Transformation der Auto- und Zulieferindustrie. Und Marquardt ärgert sich über das für ihn rasante Tempo beim Umbau weg vom Verbrenner.
Wir haben mit all den Maßnahmen, die wir bisher in Deutschland und übrigens auch in Europa eingeleitet haben, eines bewirkt, dass wir uns selbst schädigen, unsere Leitindustrie jetzt aktiv mit deutscher Gründlichkeit zugrunde fahren, ohne vernünftige Alternativen zum aktuellen Zeitpunkt zu haben.
Nein, an sich habe er nichts gegen E-Mobilität. Das beteuern auch die Unternehmer in der Runde. Aber die größere Krise komme doch erst durch den schnellen Umbau. Harald Marquardt meint,
richtiger und vernünftiger, übrigens auch umweltpolitisch vernünftiger gewesen wäre, ein langsames und sich später beschleunigenderes Aufbauen in Richtung Elektromobilität.
Jetzt kommt eben beides zusammen, Transformation und Corona und damit ungewisse Monate und unweigerlich auch Kündigungen. 43% der befragten Betriebe halten die für wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Ralf Wurster spricht für die Arbeitgeber im zulieferstarken Neckartal bei Stuttgart.
Nun ist natürlich schon die Angst da, vor allem diese Region vor einem Strukturumbruch. Und der ist besonders groß, weil eben die Region sehr automotive und damit natürlich auch sehr verbrennerlastig ist.
Mehr als jeder dritte Betrieb aus der Umfrage geht davon aus, schon bis Ende des Jahres werden Stellen abgebaut. Mitten in den anstehenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft IG Metall übrigens. Die hat für den Übergang in der Krise eine 4-Tage-Woche zur Entlastung vorgeschlagen. Kommt gar nicht in Frage. Südwestmetall-Geschäftsführer Dick ist da klar. Für die Arbeitgeber zu teuer.
Es kann nicht sein, dass es immer nur nach oben geht, selbst in schlechten Zeiten, und die Betriebe, wo es klemmt, dann über Einzelverhandlungen Lösungen finden müssen.
Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie schon jetzt kämpferisch, die Gewerkschaft allerdings auch.
Soweit zu den Zulieferern im Südwesten. Die Lebensversicherung, die galt einmal als gute private Vorsorge für die Rente. Galt. Die Vergangenheitsform ist da sehr angezeigt. Denn wer jetzt einen Neuvertrag bei der Allianz abschließt, der weiß nicht mal, ob er das noch rausbekommt, was er mal eingezahlt hat. Die Allianz reagiert damit auch auf die derzeit niedrigen Zinsen. Wir haben vor der Sendung Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten gefragt, was er davon hält. Er hält die niedrigen Zinsen für vorgeschoben.
Da redet man sich die Wirklichkeit schön zurecht, denn das Problem sind nicht die niedrigen Zinsen, sondern das Problem sind die hohen Garantiezinsen, mit denen die Versicherer eben in den 90er Jahren und 80er Jahren kalkuliert haben. Sie müssen sich mal überlegen, die haben damals mit 4% kalkuliert als garantierten Zinssatz, ohne auch nur wirklich eine Ahnung davon zu haben, wie sie das über Jahrzehnte überhaupt halten wollen. Da ist ganz blauäugig kalkuliert worden und jetzt fällt einem das auf die Füße.
Und Kleinlein rechnet jetzt auch damit, dass auch für die Riester-Rente ein garantierter Beitragserhalt kippen könnte. Denn die Branche macht da bereits Druck. Und zwar, weil sie selber unter Druck steht. Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten sieht einige Anbieter inzwischen sogar gefährdet.
Wir sehen jetzt schon 22 Versicherer in einer ernsten Lage, nachdem wir die Solvenzberichte überprüft und analysiert haben. Und wir rechnen damit, dass es nächstes Jahr die ersten Versicherer gibt, die es nicht mehr schaffen, sodass dann der Sicherungsfonds zum Greifen kommt. Die Versicherungswirtschaft hat branchenweit jetzt schon 100 Milliarden an Überschussgeldern einkassiert, um Kalkulationsfehler auszugleichen. Die ein oder anderen Kunden werden sich darauf einrichten müssen, dass die Garantien zusammengestrichen werden und die Altersvorsorge dementsprechend schlechter ausschaut.
Sehr düstere Prognosen. Das ganze Interview mit Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten, das hören Sie um 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft mit meiner Kollegin Sina Fröndrich. In den vergangenen Tagen haben wir viel über die Pflege geredet, denn die Kosten sollen ja für die Betroffenen gedeckelt werden. Das Geld davon sollen die Steuerzahler bezahlen, also viele von uns. Bei den Kassen selber, bei den Krankenkassen, da ist nicht viel zu holen dafür, auch wegen Corona. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem von der Uni Duisburg-Essen geredet. Und meine erste Frage war, wie sehr bringt Covid-19 die Krankenkassen in Nöte?
Nun, dieses Jahr hält sich das noch in Grenzen. Wir haben zwar auf der einen Seite Mehrausgaben wegen Corona, aber auf der anderen Seite haben wir Einsparungen, auch weil die Leute viel weniger ins Krankenhaus gegangen sind, weniger zu Heilmittelerbringer, also Krankengymnasten, Logopäden und so weiter, auch weniger zum Zahnarzt gegangen sind, sodass dieses Jahr interessanterweise nach der aktuellen Schätzung sogar die Einsparungen die Mehrausgaben überwiegen.
Bislang waren das ja Spekulationen, wie viele Operationen, wie viele Behandlungen aufgeschoben, nicht durchgeführt worden, weil sich die Leute nicht ins Krankenhaus oder zu ihrem Arzt getraut haben. Gibt es da schon nähere Daten zu?
Das ist tatsächlich von Abteilung zu Abteilung sehr unterschiedlich. Das geht bis 25%. In der zahnärztlichen Versorgung ist es durch alle Regionen hindurch, da gibt es seit der letzten Woche Daten, ist es durch alle Regionen durch so zwischen 10% und 20%. Aber nächstes Jahr kommt es dann knüppeldick, weil dann zwei Sachen zusammenkommen. Deutlich geringere Einnahmen wegen des Konjunktureinbruchs, das geht dieses Jahr noch an den Krankenkassen vorbei, und auf der Ausgabenseite dann erhebliche Mehrausgaben.
Woher kommen die Mehrausgaben nächstes Jahr, um das mal ein bisschen aufzusplitten?
Zum einen hat die Koalition in den letzten Jahren ja kräftig Gesundheitsreformen beschlossen, die ausgabenträchtig sind. Zum zweiten geht man davon aus, dass es einfach Nachholeffekte gibt. Und das dritte sind dann die eigentlichen Corona-Ausgaben. Wir gehen ja alle davon aus, dass wir im ersten Quartal, spätestens im zweiten Quartal einen Impfstoff haben werden. Und der wird dann auch kräftig zu Buche schlagen. Insgesamt geht man deswegen davon aus, dass nächstes Jahr die Ausgaben der Kassen so um die 6% steigen werden. Und so entsteht dann ein Loch von ungefähr 16 Milliarden Euro.
Die Einkommen werden sinken, das erklärt zum Teil, warum die Einnahmen der Kassen dann auch zurückgehen werden. Jetzt wurde ja in der Vergangenheit auch viel darüber geredet, dass es vielen Unternehmen wegen der Pandemie so schlecht geht, dass sie ihren Anteil an den Krankenkassenbeiträgen für ihre Angestellten nicht mehr abführen können, dass sie ihn gestundet haben. Wie sehr fällt das ins Gewicht?
Genau, das ist ein Gemisch aus beiden Effekten. Der Großteil der Beitragszahler sind ja Arbeitnehmer und die sind jetzt entweder in Kurzarbeit geschickt worden, natürlich nicht alle, aber einige Millionen, und dann entstehen weniger Einkommen, aus denen Krankenkassenbeiträge zu zahlen sind. Die würden ja hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt. Aber dann ist es auch richtig, dass Sie, wie Sie sagen, dass ein ganz Teil der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber tatsächlich um Stundung gebeten hat etc. Und das schlägt dann auch voll zu Buche.
Und trotzdem bleibt das, was Sie gerade schon angedeutet haben, Sie erwarten, dass die Krankenkassenbeiträge in absehbarer Zeit steigen werden.
Naja, das zusätzliche Defizit, was man erwartet fürs nächste Jahr, ist im Moment die Schätzung 16,5 Milliarden Euro. Ob wir wirklich mit den 16,5 richtig liegen oder nicht, das kann man noch nicht sagen. Wir wissen ja zum Beispiel noch gar nicht, ob nochmal ein Lockdown sein muss, wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Von diesen 16,5 Milliarden sollen nach dem Gesetzentwurf, den Jens Spahn vorgelegt hat, 5 Milliarden über einen zusätzlichen Bundeszuschuss bezahlt werden. Das heißt, auch da ist der Steuerzahler nochmal mit angesprochen. 3 Milliarden will man über höhere Beiträge holen.
Und da wird wahrscheinlich der durchschnittliche Beitragssatz, so ist zumindest jetzt in der Diskussion, um 0,2% steigen.
Genau, das macht ungefähr die 3 Milliarden Euro aus. Wenn man denn alles über die steigenden Beiträge finanzieren würde, würde man ja über 1 Prozentpunkt zusätzliche Beiträge haben. Immer unter der Annahme, dass nichts wirklich Besonderes mehr passiert, was wir in Corona-Zeiten ja nie wissen.
Das deutsche Gesundheitssystem, auf das gucken ja jetzt viele aus dem Ausland relativ bewundernd, weil wir bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Bei uns herrschte kein Mangel an Beatmungsplätzen und Beatmungsbetten, sondern im Gegenteil, wir haben viele davon vorgehalten. Die Krankenkassen haben jetzt ein bisschen Sorge, dass sie den Preis bezahlen müssen dafür, ähnlich wie die Kliniken, die ja auch im März Intensivbetten vorhalten sollten, um für den Ansturm der Patienten gerüstet zu sein, und die dann ein pauschales Entgelt erhalten haben, das im Endeffekt sich als niedriger herausgestellt hat als das, was sie ausgegeben haben. Teilen Sie die Sorge der Krankenkassen, dass da vielleicht noch was kommt?
Wir haben tatsächlich weltweit die meisten Krankenhausbetten, das muss man einfach sagen. Und wir haben eigentlich seit mindestens 10 Jahren eine Diskussion, Leute, wir haben zu viele Krankenhausbetten, wir müssen da runter. Und die Krankenhäuser haben sich dagegen gewehrt, haben ganz viel zusätzliche Fälle gemacht, da haben wir ja auch schon häufiger in der Öffentlichkeit drüber geredet, und haben diese Betten so leidlich gefüllt. Und jetzt hat sich genau, wie Sie richtig gesagt haben, gezeigt, dass diese vielen Betten hilfreich waren. Man sieht sehr schön, wenn man Internationales vergleicht, je besser die Kapazitäten eines Landes waren, umso besser ist es durch die Krise gekommen. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das ist richtig schön ein statistischer Zusammenhang, den man da zeigen kann. Und jetzt ist natürlich die wirklich gute Frage, wollen wir vielleicht das, was wir bisher eigentlich so unwillig mitfinanziert haben, bewusst auch tatsächlich weiter finanzieren? Ich persönlich denke, das Vorhalten von Kapazitäten sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein und damit vom Steuerzahler bezahlt werden, weil die Krankenkassen, die sollen die Behandlung für Kranke zahlen. Aber wir wollen ja, wenn wir tatsächlich jetzt sagen, wir wollen uns wegen möglichen künftigen Pandemien eine Reservekapazität an Intensivbetten und normalen Betten zulegen, dann wollen wir die ja gerade sozusagen nicht mit Kranken belegen, sondern zur Vorsorge da haben. Und das, finde ich, wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber es kann genau passieren, wie Sie gesagt haben, dass die Politik sich entscheidet, das letztlich über Krankenkassenbeiträge zu finanzieren.
Der Wirtschaftsökonom Jürgen Wasem über die Corona-Belastung für Krankenhäuser und Krankenkassen. In der Wirtschaftspresse, da kommentieren die Kollegen heute den deutlich abgespeckten Tag der Industrie und das kurze Videogrußwort von Bundeskanzlerin Merkel.
Enttäuscht darüber äußert sich das Handelsblatt. Merkels kurzer Auftritt ist ein deutliches Signal. Ein Signal an die Wirtschaft, dass sie für den Rest der Legislaturperiode nicht mehr viel erwarten kann. Dabei stehen entscheidende Weichenstellungen bevor. Das Thema Klimaschutz ist nur ein Beispiel. Die Politik in Brüssel und Berlin legt die Latte wieder ein Stück höher. Die Hinweise aus der Wirtschaft, dass zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit eine wachsende Lücke klafft, nimmt man in der Politik nicht ernst. Die Zusagen, einzelnen Branchen dabei zu helfen, den Transformationsprozess zu bewältigen, sind bislang lediglich Worthülsen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert, dass die öffentliche Hand die Spielräume von Unternehmen und Privatpersonen immer mehr eingrenze. Das zeigt sich in den Plänen zum Lieferkettengesetz, zum Unternehmensstrafrecht, zu den Klimazielen, zur Heimarbeit. Sie alle engen die Wirtschaft ein, statt sie zu entfesseln. Dabei wäre genau das nötig, den Unternehmen durch Entlastung mehr Möglichkeiten für Investitionen und für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu geben. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat den Zulassungsprozess für seinen Corona-Impfstoff gestartet, obwohl die klinischen Tests noch laufen. Dazu schreibt der Wiesbadener Kurier: Die Zulassung kann von den Arzneimittelbehörden bereits erteilt werden, wenn noch nicht alle Daten und Ergebnisse vorliegen, die unter normalen Umständen für eine Genehmigung erforderlich wären. Zwei anerkannte US-Experten betonen, dass es schon eines echten Vertrauensvorschusses bedürfe, hunderte Millionen Menschen auf der Basis derart begrenzter Daten zu impfen. Sie haben recht. Doch was ist die Alternative? Ob man diesen Vertrauensvorschuss geben will, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Das war die Wirtschaft. Mein Name ist Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.